bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Dring, dring, dring. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder der zumindest von Ihnen doch wohl geschätzte Podcast bei Anruf Wettbewerb. Und in der Leitung habe ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Hallo Ruprecht.
Hallo Justus.
Genau, ich bin Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Universität in Düsseldorf und möchte mit Ruprecht wieder plaudern über aktuelle Geschehnisse im Bereich des Wettbewerbs. Ich glaube, Ruprecht, wir wollten heute ein bisschen reden über Tagungen oder Veranstaltungen der jüngeren Vergangenheit.
Ja, es ist ja gerade Semesterferien oder wie wir sagen, vorlesungsfreie Zeit. Und das heißt, es ist ja echt wieder ein Tagungsreigen. Ne? Also du warst ja gerade beim FIW in Innsbruck, dem traditionellen großen deutschsprachigen Symposium vom Forschungsinstitut für Wettbewerb und Wirtschaftsverfassung. Und da traf sich so die deutsche, österreichische Szene.
Genau, es waren auch aus der Schweiz Kolleginnen und Kollegen da, aber man kann sagen, aus dem Dachraum haben sich dort viele getroffen, die sich für Kartellrecht und Wettbewerb interessieren. Das Ganze war 2 Jahre lang nicht mehr, hat nicht stattgefunden, sondern ist jetzt also nach 3 Jahren, kann man sagen, zum ersten Mal wieder. Und das findet ja traditionell in Innsbruck statt, schon seit 56 Jahren.
Unfassbar, unfassbar.
Tatsächlich, ja. Also wirklich lang. Und das Besondere vielleicht ist, dass relativ viele Unternehmer und Juristinnen aus Unternehmen auch anwesend sind. Und das war eine ganz interessante Veranstaltung, muss ich sagen. Andreas Mund hat gesprochen, die Nathalie
Haasdorf-Börsch, ja.
Haasdorf-Börsch, genau, jetzt war ich gerade mit dem Namen durcheinander gekommen, war da und hat gesprochen. Vertreter von der Europäischen Kommission waren da. Die Themen, kann man sich denken, die Kartellrechtsnovelle in Deutschland, aber auch viel über den Artikel 22 Fusionskontrollverordnung, das neue Verwaltungsregime. Ich will das jetzt nicht alles ausbreiten, weil es gibt ja den Marktführer im Bereich der Kartellrechtsblogs, der Wettbewerbsblogs, zumindest in Deutschland der Marktführer, würde ich mal sagen, oder im deutschsprachigen Raum.
Absolut,
und
absolut.
Und da kann man das alles nachlesen. Die Adresse
Descartes ist das, genau.
-cart.de. Oder ist es, nee, mit Minus dazwischen oder nicht?
Oh, doch, d-card.de auf Deutsch und Englisch. Ich sage es nochmal extra hier für unsere Hörer, die kein Deutsch verstehen. Und da hast du, Justus, einen Conference-Debriefing geschrieben, das natürlich nicht nur ganz amüsant, sondern auch sehr instruktiv ist. Also da
ja, ich meine, an dich reiche ich nicht ganz ran, aber ich gebe mir Mühe. Ja, er hat sich sehr bemüht, kann man schon unterschreiben, glaube ich.
Yeah. Das ist ja immer da im Hotel Grauer Bär, ne? Also das ist ja schon irgendwie so eine Institution des Kartellrechts, dieses Hotel auch. Und ich dachte immer, ihr geht danach immer alle kollektiv Skifahren. Ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich war noch nie beim FIW-Symposium in Innsbruck, obwohl ich gerne Skifahre.
Es ist eine Schande,
aber das,
ja, es ist eine Schande.
Aber ich hatte immer so das verstanden, man geht vorher oder nachher Skifahren und zwischendurch tagt man.
Das kollektiv ist das nicht der Fall, dass alle Skifahren. Die Tage, an denen er stattfindet, das ist ja von mittwochs abends bis freitags nachmittags, die sind recht vollgepackt, sodass an den Tagen selber, glaube ich, keiner mehr Ski fährt. Aber an den Tagen davor und danach, also viele nutzen das dann, um das Wochenende noch in Innsbruck zu reisen oder entfliehen dem rheinischen Karneval und reisen schon 2 Tage vorher an, um dann Ski zu fahren. Also das ist nach wie vor so, da war eine ganze Reihe dabei, die das so genutzt haben und dann, genau, dem...
Ja, also das ist ja immer ein Highlight. Ein anderes Highlight, das letzte Woche stattgefunden hat, ich konnte es diesmal leider nur online verfolgen, ist die Konferenz von der Christina Caffara in Brüssel. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber das ist auch immer sehr spannend, weil die Christina Caffara da ja so eine Szene versammelt, die ich sage mal, sehr progressiv die Kartellrechtsanwendung fördert und fordert und auch absolute Top-Speaker hat. Also Jonathan Kenter war beispielsweise diesmal da, der im amerikanischen Justizministerium ja der zuständige Antitrust-Chef ist. Viele Heads of Agencies und so weiter. Und ich fand es diesmal wieder ganz interessant, weil man kriegt dann immer so diesen Blick zum einen über den Atlantik, zum anderen über, also auch sozusagen zu denen, die man jetzt so in der Kartellrechtspraxis nicht jeden Tag kriegt, also wo es so ein bisschen wirklich in die Richtung geht, was wollen wir mit Kartellrecht erreichen und wo man dann wirklich nochmal so Ideen von New Brand Eyes oder progressivem Kartellrecht, also einem stärkeren Enforcement, einen Tag lang eingetrichtert kriegt.
Ja, ich war leider nicht da. Ich war in der Vergangenheit schon häufiger da, als sie noch bei CRA war. Da hieß sie ja auch noch nicht die Christina Cafara-Konferenz, sondern noch.
War es aber eigentlich auch schon damals, ja.
War es auch damals schon. Und nee, ich hatte keine Gelegenheit, leider diesmal teilzunehmen. Aber hast du das online verfolgt?
Ich habe es nicht den ganzen Tag, aber ich habe es ein bisschen verfolgt und es ist sozusagen, ich fand es eben interessant, weil das Narrativ da so ganz anders ist, als es auf vielen anderen Konferenzen ist. Also Narrativ meine ich jetzt so wie wird Kartellrecht da geframed? Und es gab dann auch, Andreas Mund hat auch gesprochen und der sagte dann beispielsweise, ja, es kommt auch darauf an, dass wir so die richtige Haltung vermitteln irgendwie, ja, was, glaube ich, so viel heißen sollte, so wie die Gerichte, die Behörden, die schwimmen natürlich auch irgendwie in einem Zeitgeist und also die bewegen sich ja nicht im luftleeren Raum und gucken jetzt ein Gesetz an und legen das immer exakt identisch über Jahrzehnte aus, sondern werden natürlich auch von Stimmungen, von Haltungen, von Narrativen beeinflusst. Das hat er da aus meiner Sicht auch recht deutlich gesagt. Und dann kann man sich eben so diese verschiedenen Narrative, ich weiß, viele hassen diesen Begriff, aber nebeneinander legen. Und dann sieht man zum einen, ja, die einen wollen jetzt eben viel stärkeres Kartellrecht durchsetzen, sehen das Kartellrecht eben auch in der Öffnung gegenüber anderen Themen wie Datenschutz und Nachhaltigkeit und so weiter, wollen wegkommen von einem starken Economic Approach oder von der modellhaften Berechnung und Ökonometrie und so. Und das wird dann sozusagen bei dieser Konferenz eben sehr stark gemacht mit vielen Leuten, die auch gar nicht so klassisch im Kartellrecht sind, sondern Speakers sind, die aus anderen Bereichen kommen. Und dafür ist das einfach immer, finde ich, ein unfassbar interessanter Impuls. Ja, ob man das jetzt immer alles richtig findet und folgt, ist eine andere Frage. Aber dass man überhaupt mal sozusagen nochmal einen zweiten Blick aufs Kartellrecht kriegt, finde ich da wichtig.
Ja, nee, das ist sicherlich ein guter Kontrapunkt. Aber beim FIW, hinter dem ja eigentlich sozusagen der BDI auch steckt oder der es maßgeblich mitträgt, war das natürlich ganz anders. Wiederum. Also von daher sozusagen im Wettbewerb die Ideen, ist es ja wichtig, dass es verschiedene Ideen auch gibt, sonst gibt es keinen Wettbewerb. Von daher die Konferenz, auch als sie noch bei CRA war, ja immer so, dass tatsächlich eher, wie heute, man würde wahrscheinlich sagen, das progressive Antitrust, also eher die Gefahr des Under-Enforcements gesehen wurde als die Gefahr des Over-Enforcements. Das wiederum war beim FIW dann anders. Und hier, der goldene Weg der Mitte führt ja an diesem Podcast nicht vorbei, Ulbricht,
oder? Absolut. Ihr habt ja gerade auch Tagung in Düsseldorf. Ich durfte gestern mal kurz reinschauen, der Verein für Sozialpolitik, das ist ja, wenn ich es richtig sehe, die deutsche Ökonomen-Gilde, ne? Die tagt ja, gerade in Düsseldorf.
Der in diesem Jahr übrigens 150 Jahre alt wird.
Wow, also, so lange gibt es schon Ökonomen, Donnerwetter, ja.
Ja, tatsächlich gegründet von Leuten wie Gustav Schmoller und Ähnlichen. Und damals tatsächlich, jetzt will ich nicht in die Geschichte einsteigen, aber der hat diesen Namen Verein für Sozialpolitik. Heute wird man, führt das manchmal zu Missverständnissen. Ich kann mich noch an Eröffnungsreden von Bürgermeistern erinnern bei der Vereinstagung, wo dann immer tatsächlich viel über Sozialpolitik geredet wurde. Aber der Verein heißt eben so, weil er damals tatsächlich für eine Sozialpolitik eingetreten.
Da wart ihr Ökonomen noch sozial orientiert und nicht so.
Ja, das war ja die Zeit der Sozialreformen etc. Und das war dann, damals gab es auch den Volkswirte-Kongress sozusagen und der Verein für Sozialpolitik war die Konkurrenzveranstaltung.
Ah, okay.
Eigentlich dazu. Der sich dann aber durchgesetzt hat und heute ist das die Vereinigung der akademischen Volkswirte. Vor allen Dingen sind auch Betriebswirte Mitglieder, aber vor allen Dingen Volkswirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und genau, da hast du einen tollen Vortrag gestern gehalten, das stimmt, über die 11. GWB-Novelle. Oliver Buczynski hat gesprochen über, sehr überzeugend, fand ich, über warum das Plädoyer des Generalstaatsanwalts Rantos in der Sache UEFA gegen European Super League eigentlich völlig verfehlt ist und vor allen Dingen frei von jeder Evidenzbasierung. Also werden steile Thesen in den Raum gestellt, die der gesammelten Evidenz, die es gibt, völlig widersprechen. Also von daher bin ich sehr gespannt, ob der EuGH sagt, na gut, das ist der Generalstaatsanwalt, der kann sich, der braucht keine Evidenz. Ja. Generalanwalt, Entschuldigung, der braucht keine Evidenz, der kann einfach sagen, was er will und da wird schon stimmen. Also sehr spannend. Der Oliver Buczynski hat das überzeugend dargelegt, kann man ja auch nachlesen, hat es ja ein paar Mal zu publiziert. Aber du warst auf einer, glaube ich, dann doch wahrscheinlich von all diesen Veranstaltungen wichtigsten Veranstaltungen, ich glaube. nämlich die Europäische Kommission selber ausgerichtet hat zum Enforcement des DMA. Ich glaube, die Veranstaltung, auf der du am Montag warst, richtete sich speziell auf das Thema App Stores.
Ja, das stimmt. Ja,
oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, ist ganz interessant. Die Kommission hat jetzt 3 Workshops gemacht und das war jetzt auch der letzte vorerst, zur Durchsetzung des Digital Markets Act, wird veranstaltet von dem DMA-Team, das jetzt auch so, ich habe die jetzt erstmals sozusagen zusammen erlebt, das jetzt auch deutlich zusammenwächst, also das wächst und auch zusammenwächst, denn das ist ja zusammengesetzt aus Leuten, die aus der Wettbewerbsdirektion kommen, also DG Comp, und Leuten, die aus DG Connect kommen. Und man merkt jetzt, da entsteht doch irgendwie ein produktiver Spirit, habe ich den Eindruck. Also das fängt jetzt institutionell an. Und die hatten jetzt mal 3 Workshops organisiert. Der erste ging zu Self-Preferencing, also der Selbstbevorzugung. Der zweite zu Interoperabilitätsverpflichtung. Und am Montag waren wir dann gefordert zum Thema App Stores. Und diese 3 Workshops sind als Stakeholder-Workshops gelabelt. Und da sitzen dann wirklich die Leute, die der DMA in der Praxis betrifft, also Wissenschaftler wie ich, sitzen da nur als, wir machen dann sozusagen, wir geben einmal so einen kurzen Überblick, was steht überhaupt in der Vorschrift drin, und dann soll aber sozusagen von den Leuten, die wirklich aus den Unternehmen kommen, darüber diskutiert werden, wo drückt denn da jetzt der Schuh und wie sehen die das und wie kann man das umsetzen. Und das war mal echt total spannend. Also fing schon damit an, dass ich in den Raum reinkam und ich kannte kaum jemanden. Und das geht mir bei solchen Konferenzen eigentlich selten so. Aber da saßen dann tatsächlich eben mal nicht die Anwältinnen und Anwälte, nicht nur die Verbandsvertreter, sondern wirklich die Leute, die in Unternehmen mit diesen Themen befasst sind, die sonst nicht so häufig, aus meiner Wahrnehmung, vielleicht bin ich auch zu selten auf Brüsseler Konferenzen, aber die nicht ganz so oft sonst so sichtbar werden. Und dann sitzt da eben jemand von Spotify und einer von Epic und einer von Apple und von ganz vielen kleinen Unternehmen, von denen man noch nie was gehört hat oder ich zumindest nichts gehört hatte. Ja, und dann diskutieren die mal, was kann man jetzt mit diesem DMA anfangen, der ja noch gar nicht in Kraft ist. Und das war wirklich eine sehr spannende Erfahrung, ja.
Also interessant.
Entschuldigung, ja.
Das hört sich ja nach einer wirklich interessanten Veranstaltung an, die allerdings auch nach einer relativ großen Veranstaltung dann, wenn so viele Leute doch da waren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ist das, also es wird online gestreamt, es ist auch jetzt, sind auch die Übertragungen im Netz aufzufinden. Irgendwo auf der Website der Kommission können wir in unseren Shownotes ja sicher verlinken. Und in dem Raum sitzen dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht waren das 50, 60 Leute oder so in einem dieser schrecklichen Brüsseler Konferenzräume. Ja, wer da mal bei der Kommission irgendwelche Workshops oder so hatte, das sind ja manchmal dann echt so fensterlose, gesichtslose Räume, wo nur die Übersetzerkabinen drumherum sind, die diesmal alle unbesetzt waren. Das hat dann nicht so den ganz besonders großen Charme, aber inhaltlich war es eben schon interessant, weil man das ja auch als Jurist ehrlich gesagt selten erlebt, dass man so sieht, wie so eine Vorschrift jetzt so langsam anfängt, sich zu entwickeln und zu laufen lernt, und in ein paar Monaten ist sie dann anwendbar und greift dann, und also diesen Prozess einfach mitzuerleben, ist natürlich auch einfach faszinierend, ja, wie da setzen sich ein paar Lawmakers hin, Parlamentarier, Leute aus der Kommission schreiben so ein Digital Markets Act und wie geht man jetzt damit um? Und das ist einfach schon sozusagen vom ganzen Prozedere her natürlich super interessant. Und es gab dann auch eine Weichenstellung, die ich ganz spannend fand, auch für die Durchsetzung des DMA allgemein. Und zwar wurden wir darauf eingeschworen, vorher schon, also diejenigen, die da irgendwie auf Panels saßen, aber dann auch wirklich während des Workshops nochmal, dass man bitte nicht zurückschaut, sondern nur nach vorne schaut. Und das bedeutete, wir sollten und durften ums Verrecken nicht auf irgendwelche kartellrechtlichen oder sonstigen Fälle rekurrieren. Ja, und Martijn Snoep, der Chef der niederländischen Kartellbehörde, der hatte auch einen sehr starken Vortrag gehalten, der sagte dann, ja, ist ein bisschen schwierig jetzt über Lessons learned aus der Vergangenheit zu reden, wenn wir das nicht dürfen und gleichzeitig einen Act haben, den DMA, der eigentlich vor allem eine Antwort darauf ist, dass wir mit dem, was wir bislang gemacht haben, nicht so weit gekommen sind, wie wir kommen wollten. Ja, also wir haben Kartellrecht gemacht, sind mit dem Kartellrecht in gewisser Weise nicht so richtig weit gekommen in der Digitalregulierung. Jetzt wollen wir was Neues machen, da läge es doch jetzt nahe, mal zu gucken, okay, was ist denn in den kartellrechtlichen Fällen schiefgelaufen? Wollte die Kommission aber auf gar keinen Fall. Sie will wirklich sozusagen ein unbeschriebenes Blatt Papier, wo man jetzt von vorne anfängt und nachdenkt. Und das ist eine interessante Weichenstellung.
Wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Fälle ja auch noch gar nicht abgeschlossen sind.
Klar, vieles ist noch gar nicht abgeschlossen. Ja. Das ist richtig, oder zumindest ist richtig entschieden, ja.
Genau, da gibt es ja also die beiden Verfahren. Epic Games ist sicherlich eines der prominenten Verfahren und dann Spotify ein anderes prominentes Verfahren und die sind ja noch nicht durchentschieden.
Genau, auch diese Beispiele sollte man schon gar nicht irgendwie erwähnen, man will da neu rangehen. Und das ist, der Snoop hat das auch ganz gut deutlich gemacht, der hat so ein Keynote quasi gehalten. Und was mir vorher ehrlich gesagt nicht so klar war, der Martijn Snoep, der da die Autorität Konsument entmacht oder so, wie das ausgesprochen wird.
Genau, die niederländische Wettbewerbsbehörde
leitet. Der leitet nicht nur die Wettbewerbsbehörde, sondern diese Wettbewerbsbehörde ist zuständig für eine ganze Reihe anderer Themen, nicht nur Verbraucherschutz, sondern auch beispielsweise für Energieregulierung. Ja, also was bei uns die Bundesnetzagentur macht, macht Snoop. Und ich hatte dann irgendwie mit ihm gesprochen und dann sagt er, ja, ehrlich gesagt, momentan mache ich nur Energieregulierung, weil wir natürlich die gleichen Themen haben, wie ihr sie in Deutschland habt. Und die Kartellrechtssachen und so weiter, die spielen jetzt eine kleinere Rolle. Also er hat 700 Mitarbeiter und 120 davon machen Kartellrecht. Und der sagte eben, ich meine, du weißt das aus deiner, du hast ja auch reichhaltige Erfahrung in beiden Fällen, aber der sagte, es ist eben wirklich auch was ganz anderes, ob ich im Kartellrecht mal so einen Fall gegen ein Unternehmen habe oder ob ich wie im Regulierungsrecht eine langdauernde Beziehung mit einem Unternehmen habe. Ja, also du hast es ja bei der Monopolkommission auch selber wahrscheinlich erlebt.
Das ist auch so, das ist ein großer Unterschied. Wobei, man muss ja sagen, im Kartellrecht zumindest bei einigen hat die Kommission wahrscheinlich auch mittlerweile eine langanhaltende Beziehung aufgebaut. Also zumindest mal gegen Google gab es schon drei Fälle und ich bin mir nicht sicher, ob es momentan nicht auch irgendwelche Verfahren gibt, die laufen oder nicht. Also da ist man ja ohnehin schon fast in der Regulierungswelt in gewisser Weise, dass man eine langanhaltende Beziehung mit einem Unternehmen tatsächlich hat. Hat auch Vorteile. Man lernt eben sehr viel über dieses Unternehmen und hilft so ein bisschen, die Informationsprobleme zu überwinden, die man sonst hat, wenn man zum allerersten Mal mit irgendwas konfrontiert ist und im Grunde gar keine Ahnung hat, worum es da eigentlich so wirklich geht. Aber jetzt, was waren denn zu der Durchsetzung? Ich würde es ja jetzt nochmal erzählen, was sind denn die Ideen tatsächlich jetzt so ein bisschen konkreter sozusagen? Wie wird das denn jetzt soll denn der Zugang gewährleistet werden? Vielleicht noch Seitenbemerkung. Interessanterweise hat man ja gerade das Verfahren gegen Apple auch einen der Vorwürfe fallen lassen. Das wollte man wahrscheinlich am allerwenigsten diskutieren.
Allerdings.
Kann ich mir vorstellen.
Allerdings, ja genau. Also solche Sachen kamen gar nicht zur Sprache, sondern es ging dann auch wirklich sehr stark zukunftsgerichtet. Es gab drei große Blöcke. Den ersten hat die Victoria Robertson aufgemacht, unsere Kollegin aus von der Wirtschaftsuni Wien. Da ging es um so Fragen wie Sideloading und so weiter. Darf ich wenn ich einen App Store habe, kann ich dann sozusagen alles über meinen App Store kanalisieren oder darf ich auch nebenher, dürfen die anderen auch nebenher was machen? Da gibt es ja im DMA so eine Anti-Anti-Steering-Klausel, muss man eigentlich sagen. Das heißt, ich darf also auch unabhängig vom App Store meine Leute werben. Der zweite Block ging zur Interoperabilität von App Stores. Das hat Jan Krämer von der Uni Passau vorgestellt. Und ich war dann dran bei den Friend Conditions für den Zugang, also Zugangsbedingungen, die fair, reasonable and non-discriminatory sein müssen. Und da wurde dann richtig deutlich darum, da geht es echt ums Eingemachte, weil da geht es ums Geld. Also da ist eigentlich die Frage, zu welchen Bedingungen müssen Apple und Google, um die zwei ging es natürlich die ganze Zeit, Zugang zu ihren App Stores gewähren.
Und also die Namen durfte man nennen.
Selbst das war schon heikel. Und ich habe in der Vorbereitung auch gelernt, es gibt ja auch eine ganze Reihe andere App-Stores. Also auf den Android-Phones kann man die sogar mit einigen Schwierigkeiten installieren. Auf dem Apple-iPhone ist das momentan noch nicht möglich. Aber
ich habe ein Samsung-Handy, da ist der Galaxy App Store tatsächlich sogar vorinstalliert.
Ah, okay, ja, genau.
Samsung, also.
Ja, also da gibt es sozusagen auch schon Alternativen, aber der Play, so heißt der Google Play, App Store und Apple sind natürlich schon ganz dominant. Und um die ging es im Wesentlichen. Und dann, und jetzt stellt sich die Frage, was sind denn faire, reasonable, wie heißt das auf Deutsch, angemessene, vernünftige und nicht diskriminierende Zugangsbedingungen, wenn man da hin will.
Und das ist ja ein Konzept, das ist sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich nicht neu, sondern aus dem Patentrecht eigentlich länger bekannt, richtig?
Genau, beim Patentrecht, da verwenden wir das ja bei den standardessentiellen Patenten. Also wenn ein Patent in einen Standard gehoben wird, das heißt, jeder muss, der diesen Standard erfüllen will, muss dieses Patent haben, dann müssen diejenigen, die durch den Standard natürlich dann auch gestärkt sind in ihren Patenten, müssen Zugang zu diesen Friend-Bedingungen gewähren. Das ist vor allem in der Telekommunikationsregulierung ein Riesenthema. Und das hat sich ja dann vor allem auch so kartellrechtlich dann immer niedergeschlagen in diesen Fragen, ob die Lizenzverweigerung möglicherweise ein Missbrauch von Marktmacht ist, ja. Und dabei haben wir ja im Kartellrecht diesen Friend-Standard auch kennengelernt und auch festgestellt, wie unfassbar kompliziert das sein kann, wenn ich das jetzt im Einzelnen festlegen soll. Ja, was ist denn jetzt eine faire Lizenzgebühr, die jemand zahlen soll? Und da hat der Europäische Gerichtshof in dieser berühmten Huawei-Entscheidung, die ja übrigens aus Düsseldorf kam ursprünglich, wo zwei chinesische Unternehmen hier um ihre Patente gestritten haben, dann wurde das vorgelegt im EuGH und hat der EuGH in der Huawei-Entscheidung gesagt, da müssen wir so einen Verhandlungsweg gehen und wenn der eine dann ein richtiges Angebot macht und der andere darauf mit einem Gegenangebot reagiert und dann nicht zu viel Zeit vergeht und so weiter und so fort, dann kommt man irgendwie im Laufe von einem langen Verhandlungsprozess zu einem Friend-Ergebnis. Wohingegen so ein anderer Ansatz ist, das nicht über so einen prozeduralen Weg zu machen, sondern sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, so, wir kalkulieren jetzt mal, wie teuer darf denn diese Lizenz sein? Das hat zum Beispiel der UK High Court in Unwired Planet, das ist auch so eine bekannte Entscheidung in dem Bereich, gemacht, hat sich der Richter hingesetzt und hat gesagt, so, ich gucke mir jetzt mal an, was sind so typischerweise die Lizenzgebühren, die verlangt werden und dann gucke ich mir dieses Patent an, wie viel das wohl wert ist und dann sage ich, ja, jetzt 0,6% von jedem verkauften Stück, das wäre so ungefähr eine Friend-License. Ja, und da so einen Finger drauf zu legen und zu sagen, das ist jetzt das, was ihr zahlen sollt, das ist natürlich spannend. Und jetzt geht es eben um die Frage, wie viel soll ich denn zahlen, wenn ich meine App über den App Store vertreiben will. Und das ist natürlich, also da geht es richtig ums Geld und da wird eben, da prallten echt die Interessen da in dem Centre Albert Bochet in Brüssel auch aufeinander.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ist ja das, wenn man schon Zugang gewähren muss, letztendlich das Entscheidende. In der Vergangenheit wurde da ja auch immer von der Apple Tax, der Apple Steuer oder der Google Tax dann Analogie, das waren ja 30% typischerweise gesprochen, nicht nur für, obwohl das ein bisschen ausdifferenzierter war, wenn ich es richtig verstanden habe, je nachdem, was für ein Abo-Modell ich da genau habe und was für eine App das ist, die da angewandt wird, aber das wird dann, wie ist da die Sicht? Soll das dann reguliert werden nachher oder hofft man, dass sie sich einigen auf Conditions, die Friends sind und dann gegebenenfalls den Gerichtsweg beschreiten?
Ja, mit mir auf dem Panel, wir mussten das ja dann diskutieren, saß eine wirklich gute Mischung, nämlich Zum einen Oliver Bethel, den viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich kennen als den Chefkartellrechtler von Google in Europa. Der saß da also einem Raum gegenüber, in dem quasi alle gegen ihn waren, bis auf die drei Vertreter von Apple, und die sind aus anderen Gründen vielleicht auch gegen ihn. Ja. Und der Olli ist aber auch ein Meister der sprachlichen Eloquenz und macht das auch immer sehr, sehr offen und also man hat nie den Eindruck, der ist jetzt irgendwie vernagelt oder so, sondern der hört gut zu und bringt das schon wirklich gut rüber, ohne natürlich da Zugeständnisse zu machen. Und dann saßen mit uns auf dem Panel ein Vertreter einer App-Entwicklerorganisation, in der vor allem kleine App-Developer, also so 2-3 Leute oder so immer organisiert sind. Dann eine Vertreterin von Schibsted, das ist der größte skandinavische Medienhaus, die eben auch viele Apps machen. Und der General Counsel, glaube ich, oder jedenfalls ein amerikanischer Rechtsvertreter der Match Group, der anfing mit dem schönen Satz: Wenn Sie die Match Group nicht kennen, ich kann Ihnen garantieren, Ihre Kinder kennen die. Wir machen nämlich Tinder. Und ich glaube, in seinem LinkedIn-Profil steht: I'm working for a company that enables meaningful human encounters oder so. Ja, also eine der ganz großen erfolgreichen Apps. Und was sich da abzeichnete, das fand ich eben auch interessant, war, dass es durchaus auch einen Konflikt gibt zwischen den großen Apps wie Spotify oder Tinder, die schon einen eigenen Markennamen haben, die bekannt sind und so weiter, und die kleinen Apps, die sagen, oder zumindest einige von denen sagen, wir brauchen auch die Kraft der großen App-Stores, damit die uns überhaupt sozusagen in den Markt reinbringen. Also ich fand das zum Beispiel ganz interessant, die Überlegung, dass man sagt, aus dem App-Store lade ich mir eigentlich jede App relativ sicher herunter, was ich im Internet auf einer normalen Website eigentlich nicht machen würde. Ja, aber ich habe sozusagen von Google und Apple die Garantie, die checken das vorher, dass ich mir da jetzt nicht irgendwie Malware auf mein Handy runterlade. Und das ist ein Service, den brauchen diejenigen, die keine Trusted Brands sind, also die noch nicht irgendwie besonders starke Marken etabliert haben, die brauchen diesen Service auch und sind deshalb auch ganz dankbar, dass sie sozusagen überhaupt diese Chance haben, so den Konsumenten zu erreichen. Wohingegen dann andere natürlich sagen, ja gut, warum sollen das nicht andere App-Stores genauso gut können? Ja, und warum sollen sich da nicht andere App-Stores alternativ auszeichnen? Das beantwortet natürlich noch nicht die Frage, wie teuer das ist, aber das derzeitige Modell, das kassiert eigentlich bei den großen Apps ab. Also diese Apple-Tax mit den 30% oder so, die gibt es ja vor allem für In-App-Käufe, In-App-Abos und so weiter. Wohingegen die kleinen App-Entwickler, also der ganz, ganz große Teil der Apps zahlt überhaupt nichts oder zahlt halt nur so eine Entry-Fee von, was weiß ich, $100 oder so.
Das ist aber meines Wissens auch erst seit relativ kurzer Zeit so.
Genau, das System wurde etwas umgestellt, ja.
Dass man sagt, Apps, die unter, ich weiß nicht mehr, was die Summe ist, 1 Million oder irgendwas Euro pro Jahr an Umsatz haben, kriegen einen Freifahrtschein. Das ist, wenn ich das richtig sehe, auch erst auf Druck sozusagen dieser Verfahren entstanden. Also so ganz freiwillig war das vielleicht nicht zumindest, dass man das so gemacht hat.
Ja. Da ist wohl was dran. Also man muss ja bei diesen ganzen Modellen muss man ja auch echt immer diese Prägekraft im Blick behalten, die diese Standards haben, die einmal von den Großen gesetzt wurden. Ja, also ich muss da immer an die Cellophane Fallacy denken, die wir ja aus dem Kartellrecht auch kennen. Also du hast eigentlich in diesem ganzen Bereich von Anfang an eine extreme Vermachtung gehabt. Du hattest nur den einen App Store, der hat mal die Bedingungen aufgesetzt. Und jetzt arbeitest du dich an dem sozusagen ab, wie könnte man es denn vielleicht noch ein bisschen verbessern? Und der Typ von der Match Group, also der Tinder App-Developer, der hat einfach mal ein komplett alternatives Gebührenmodell aufgezeigt und gesagt, guck mal, man könnte es auch so machen, was gar nichts mehr mit dem Modell zu tun hat, das wir jetzt gerade haben. Aber diese Freiheit, sich sozusagen mal was ganz Neues auszudenken, ja, die hast du ja in einem Markt, der so stark von einem Marktführer oder von de facto 2 Unternehmen beherrscht ist, hast du das ja gar nicht. Das ist halt auch echt immer so eine Gefahr, bei der wir da ja in dieser Digitalwirtschaft stehen, dass wir eigentlich schon geprägt sind von den Vorstellungen, die uns aufgedrückt haben und es irgendwie als normal empfinden, dass wenn ich ein Abo abschließe in einer App und da jedes Jahr irgendwie eine Zahlung für an den App Store fällig wird, was vielleicht jetzt nicht unbedingt immer auf der Hand liegt. Ja.
Völlig richtig. Wie geht es denn jetzt weiter? Also die Kommission hat das jetzt alles zur Kenntnis genommen und es trägt zur Meinungsbildung bei. Wurde da irgendwas besprochen? Wie, ich meine, am 1. Mai, beziehungsweise das ist ja mehr oder weniger am Feiertag, am 2. Mai, sozusagen geht es dann wirklich los, sozusagen, mit der Durchsetzung des DMA. Hat man da schon irgendwas erkennen können?
Also die Kommission hält sich natürlich noch total bedeckt. Die hat auch zugehört und ich hatte da auch den Eindruck, das ist auch sozusagen ein ernsthaftes Interesse, dass man jetzt lernt. Ja, also man hört den Leuten zu. Also ich meine, ich habe mich jetzt auch mit diesen Sachen schon intensiv beschäftigt, aber wenn du dann wirklich mal den Typen von Opera da hast oder den Vorsitzenden einer App-Entwicklergemeinschaft, die alles mit Open Source macht und so weiter und dann sagen die, guck mal, ich habe hier noch dieses technische Problem und hier gibt es noch diese Sache und so weiter. Das sind Sachen, die wahnsinnig hilfreich sind, wo viel mitgeschrieben werden muss und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass die Kommission echt vor der Aufgabe auch erschaudert in gewisser Weise und sich wahrscheinlich auch jetzt, was zum Beispiel diese Fee-Frage an, so diese Gebührenfrage angeht, wo lieber auf eine prozedurale Lösung zurückziehen würde, als sozusagen derjenige zu sein, der am Ende des Tages sagt, die folgenden Gebühren sind fair, reasonable and non-discriminatory. Aber das wird ihr im Zweifel nicht erspart bleiben, ne, wenn man sich da nicht einigen kann. Aber es wurde jetzt noch nicht so richtig deutlich, was passiert. Ich meine, im DMA ist es natürlich in gewisser Weise angelegt. Die Unternehmen müssen sich compliant zeigen. Die müssen jetzt sozusagen die Anforderungen erfüllen. Und dann muss die Kommission das überprüfen und den Finger drauflegen und sagen, hier sehen wir aber Nachbesserungsbedarf oder wir leiten ein Verfahren ein oder ein Umgehungsverfahren. Also da wird es sicherlich noch harte Auseinandersetzungen geben. Und gerade auch so wenn es dann, also das war für mich eben auch echt nochmal so ein Learning, wenn man dann eben sieht, es geht jetzt mal nicht um irgendwie eine kleine Verbesserung hier oder da soll irgendwie was geändert werden, sondern es geht wirklich hart um die Frage, wer zahlt wem wie viel, dann prallen halt die Interessen einfach knallhart aufeinander und dann muss am Ende das eine entscheiden. So ist das System dann eben angelegt.
Ja, na gut. Das heißt, das werden wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Spannend in jedem Fall. Und da wird es möglicherweise dann ja doch eine Lösung auch für die Endverbraucher geben, die zu Preissenkungen führen könnte.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, lieber Justus.
Ja. Du, while we speak, sozusagen während wir sprechen hier, ja, für unsere nicht englischsprachigen Hörerinnen und Hörer, ist gerade eine Mitteilung des Bundeskartellamts auf den Tisch geflattert. Also heute ist Mittwoch, zur Information, liebe Hörerinnen und Hörer. Die 50+1-Regel im Fußball darf bleiben. Ruprecht.
Das taugt ja fast schon als Aufreger der Woche, lieber Justus.
Genau. Also Dietmar Hopp hatte ja seine Anteile ohnehin gesagt, er wird die zurückgeben. Also Hoffenheim wäre ja ohnehin raus. Aber jetzt hat das Bundeskartellamt wohl heute erstmal, das ist noch nicht abgeschlossen, das Verfahren, haben sie gesagt. Es gibt jetzt noch ein Market-Test, würde man wohl sagen. Also Investoren und Vereine können Stellung nehmen, aber das Bundeskartellamt hat jetzt wohl gesagt, die Ausnahmen können bleiben. Ja, in der Zukunft darf es aber keine Ausnahmen mehr geben von der 50+1-Regel. Also das betrifft die Vereine Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen. Ja, aber die Ausnahmen müssen erheblich modifiziert werden. Die Fans und die Vereine müssen wieder, also die Fans eigentlich nicht, sondern die Mitglieder der Vereine, das sind ja häufig Fans, müssen deutlich mehr Mitspracherechte bekommen und mitentscheiden dürfen. Also da tut sich einiges. Unsere britischen Kollegen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die führen ja gerade eine staatliche Regulierungsbehörde für den Profifußball ein. Also die gehen ein bisschen anderen Weg, sagen, wir sind diese Selbstverwaltung des Monopols leid. Wir machen da jetzt eine staatliche Aufsicht drauf. Also das können wir vielleicht in Zukunft nochmal besprechen. Ich weiß nicht, für einiges vielleicht der Aufreger der Woche. Auf jeden Fall.
Ich würde mir ja nach dem Chelsea-BVB-Spiel würde ich mir ja vor allem eine staatliche Aufsicht über den Videoschiedsrichter wünschen. Aber das ist vielleicht dann nochmal ein anderes Thema. ja, zwei Elfmeter. Dann verschießt er seinen Elfmeter, darf er nochmal schießen. Also wirklich. Entschuldigung.
Ja, das, ja, also weiß ja, als St. Pauli-Fan ist die, sind diese Klassen so weit weg. Da ist man froh.
Nein,
wenn man irgendwie überhaupt also, im Profifußball ist. Wie auch immer, aber.
Ich finde deine Aussage jedenfalls interessant, die halte ich jetzt mal fest und die werden wir uns dann nochmal vorlegen. Du hast gerade gesagt, bei 15:1, da kommt jetzt einiges in Bewegung in der Liga. Ich würde ja vermuten, es kommt eigentlich nichts in Bewegung.
Ja, könnte. Du weißt ja, das ist jetzt, der DFB ist jetzt nicht unbedingt oder der Fußball, das eine Organisation, die besonders flexibel ist und auch das ist natürlich eher konservativ, das stimmt. Dadurch, dass sie jetzt ja an der 50+1-Regel offenbar festhalten dürfen, wird natürlich tendenziell doch vieles so bleiben, wie es ist, bis auf vielleicht in Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg.
Ja, da dürfen die dann einmal pro Jahr nochmal eine neue Mitgliederabstimmung machen. Und, na gut.
Aber
wir werden das beobachten, ja.
Ist eben auch sehr politisch, das darf man nicht vergessen, ja.
Und ökonomisch.
Und ökonomisch, ja. Und mit Wettbewerb sollte das ja auch was zu tun haben.
Justus, ich entlasse dich jetzt wieder zum Verein für Sozial- und Fußballpolitik oder wie das hieß.
Spannende Tagung. Ich gehe zurück zur Tagung.
Genau. Gibt es da eigentlich ein Generalthema noch ganz schnell? Also gibt es ein großes, überbordendes Thema der Ökonomen dieses Jahr? Oder kann man das sagen?
Es gab jetzt eigentlich so im Wesentlichen das Thema Krisen, Herausforderungen durch die Krisen, kann man ja sagen. Also zunächst die Corona-Krise und jetzt die durch den Krieg in der Ukraine, der sich ja in Westeuropa insbesondere auch in der Energiekrise manifestiert, weil ist das eigentlich das Leitthema der Veranstaltung und da geht es dann auch um Themen wie Strommarktdesign, also auch Themen, die für Wettbewerbsökonomen und vielleicht nicht unbedingt Kartellrechtler, aber mal zumindest die Regulierungsrechtler sehr interessant sind.
Dann forscht und diskutiert mal schön und unseren Hörerinnen und Hörern auch gute Forschung, gute Diskussionen und natürlich wünschen wir uns viele Weiterempfehlungen dieses Podcasts, wenn es Ihnen gefallen hat. Das sollte ich auch noch sagen.
Der übrigens auch nicht von Investoren erworben werden kann. Ja.
Wir halten 50+1 jedenfalls.
Ja, genau. Also,
tschüss, Justus.
Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis in 14 Tagen. Tschüss.